Herzlich willkommen.
Ja, Tobi hat uns gerade schon ein bisschen vorgestellt. Immanuel und ich, wir haben uns damals auf der Bibelschule kennengelernt und sind dann quasi zusammen in den vollzeitlichen Dienst auch gegangen. Ich habe ja vorher schon als Jugendreferentin in der Gemeinde gearbeitet und dann haben wir eine gemeinsame Berufung bekommen nach Franken. Das war vor 8 Jahren und so lange sind wir jetzt schon hier in dieser schönen Gegend. Und ja, jetzt packen wir gerade unsere Zelte zusammen und machen uns auf den Weg nach Südamerika, nach Peru. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil als wir beide damals zusammenkamen, da war uns schon ganz wichtig irgendwie, dass der andere auch offen ist für das Thema Mission, dass man sich das vorstellen kann. Und jetzt nach 8 Jahren merken wir langsam, boah, Gott ruft uns dorthin. Und da sind wir sehr dankbar. Videnest hat uns eine Anfrage geschickt und gefragt, könnt ihr euch nicht vorstellen, nach Südamerika zu gehen, zu den Indigenen, zu den Indianern quasi, und ihnen von Jesus zu erzählen. Und wir haben das geprüft. Unsere Herzensanliegen ist es nämlich, dass wir Menschen vom Wort Gottes begeistern wollen, sie begleiten wollen. Und ja, so hat sich das ergeben und wir sind Schritt für Schritt gegangen und das ist echt schön. In den 8 Jahren hat sich auch bei uns viel verändert. Ihr seht, da sind unsere 2 kleinen Kinder. Die Devora ist 2 Jahre alt, das ist unsere mittlere, und der kleine Lenny, der ist jetzt 6 Monate alt. Und unseren Großen, den haben wir bei Freunden gelassen, der ist schon 4 Jahre alt. Genau, der ist mit unterwegs. Und ja, was das mit dem Thema Indigene so auf sich hat, davon wird euch jetzt Immanuel näher berichten.
Guten Morgen auch von mir. Es ist ja wunderschön, euch wiederzusehen. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Wunderschön, euch wiederzusehen in dieser traumhaften Kulisse. Es ist ja wunderbar, trotz Corona sich hier treffen zu können. Ich habe mal eine Frage an euch. Habt ihr als Kind auch Indianer gespielt? So mit Kopfschmuck, mit Pfeil und Bogen? Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr auch ein Fehler, ein Pfingstlager zum Thema Indianer. Ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall schon. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Das ist ein Speer von einem Indianer. Indianer oder Indigene, das sind die Ureinwohner in Südamerika. Und dieser Speer hier, der gehörte einem Auka-Indianer. Habt ihr schon mal diesen Namen gehört? Diesen Volksstamm Auka? Ja, vielleicht schon mal gehört? Nee? Dieser Auka-indigener Stamm, der war sehr berüchtigt, weil er sehr feindselig war und sehr aggressiv war. Und die lebten, oder die leben immer noch, in Ecuador, im Amazonas. Ja, genau, da kommen wir gleich drauf. Also ich merke, ihr kennt euch schon ein bisschen aus. Dieser Speer gehörte einem Auka-Indianer aus Ecuador. Nun, wisst ihr, wo ich diesen Speer denn her habe? Den habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft, als ich 12 Jahre alt war. Da kam nämlich, ich habe damals in Rom gelebt, in Italien. Ich bin da aufgewachsen. Und da war eine Missionskonferenz 1996. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. 1996 war eine große Missionskonferenz in Rom und da kam zu Besuch ein Auka-Indianer. Und dieser Auka-Indianer erzählte uns seine Geschichte, wie sein Volk mit dem Evangelium erreicht wurde. Und ich fand das total spannend und habe mir danach eben von diesem Auka-Indianer diesen Speer abgekauft. Diesen Speer, so einen Speer, den haben die benutzt, um zu jagen, nicht zum Spielen. Ja. Zum Jagen, zum Beute machen. Und ist sehr, sehr hart, sehr, sehr spitz. Also eine gefährliche Waffe. Und dieser Indigener, dieser Auka-Indianer hat uns damals eben diese Geschichte erzählt, wie sein Volk erreicht wurde für das Evangelium. Und das ist eigentlich die Geschichte von Jim Elliot. Habt ihr den Namen Jim Elliot schon mal gehört? Jim Elliot war ein Missionar, der mit anderen zusammen, mit seiner Frau und anderen Missionaren, aufs Herz gelegt bekommen hat, diesen Stamm mit dem Evangelium zu erreichen. Es war damals ein unerreichter Stamm, komplett abgeschieden von der sogenannten Zivilisation. Die hatten keinen Kontakt und wollten auch keinen Kontakt, aber Gott hat ihnen das aufs Herz gelegt, sie zu erreichen mit dem Evangelium. Und so haben die verschiedene Dinge unternommen und dann am 8. Januar 1956 haben sie zum ersten Mal es gewagt, ihnen zu begegnen. Und wisst ihr, was an diesem Tag passierte? Diese 5 Männer, die da hingegangen sind, die wurden auf brutale Art und Weise mit so einem Speer ermordet. Eine sehr dramatische Geschichte, die aber nicht zu Ende ist. Denn ihre Frauen, die Frauen von diesen fünf Männern, haben weitergemacht. Sie haben dieses Anliegen von Gott weiterverfolgt und haben alles gegeben, damit diese Auka wirklich zum Glauben kommen konnten. Und das ist eine lange Geschichte, eine wunderbare Geschichte. Es gibt auch Bücher darüber. Auf jeden Fall hat uns der Auka-Indianer damals 1996 diese Geschichte erzählt. Und ich habe mir dort diesen Speer gekauft. Den könnte ich eigentlich hier in den Boden mal stecken. Funktioniert. Warum erzähle ich euch das? Weil das ist ja Südamerika und das war 1956. Inzwischen sind ja über 60 Jahre vergangen und die Situation in Südamerika hat sich natürlich verändert, ziemlich stark verändert. Es gibt sie immer noch, diese Völker im Amazonasgebiet, viele indigene Völker, nur die wenigsten haben heutzutage keinen Kontakt mit der sogenannten Zivilisation. Es gibt sie, ein paar, ganz fern irgendwo im Dschungel, die ziehen sich zurück, auch zu Recht zum Teil, aber nur ganz wenige sind komplett abgeschieden und unerreicht. Aber es ist sehr witzig, weil die leben zum Teil immer noch mit so Speeren oder Pfeilen und Bogen, die jagen im Dschungel, aber in der anderen Hand halten die schon ein Handy. Wobei im Amazonas hat man kaum Empfang, muss man auch sagen. Die müssen irgendwo auf den Berg steigen und dann vielleicht haben die Empfang. Also da treffen auch Welten aufeinander, ja, das ist ganz witzig. Aber sie leben zum Teil noch in der Steinzeit. Und seit Jim Elliot haben viele Missionare ihr Leben, ihre Lebenskraft geopfert, um diese Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Es gibt viele Völker, die erreicht wurden in irgendeiner Weise mit der frohen Botschaft. Es gibt einige Völker, die haben die Bibel übersetzt bekommen in ihre eigene Sprache, in Volksstammsprache. Aber es gibt noch so, so viele dieser Völker, diese indigene Völker, die haben nicht wirklich einen massiven Kontakt gehabt mit dem Evangelium, sondern nur mal so flüchtig und dann sind die Missionare wieder weggegangen. Und entsprechend gibt es da eine riesen, riesen Not. Es gibt viele Völker, die haben nur Teile der Bibel. Das tut mir ganz arg weh im Herzen zu sehen. Die haben nur Teile der Bibel. Die einen wussten nicht, wer Adam und Eva sind, weil sie 1. Mose nicht hatten. Wie willst du den Rest verstehen, wenn du das nicht hast, ja? Das ist wirklich absurd zum Teil. Und man muss auch sagen, es gibt sehr wenige stabile Gemeinden, die sich etabliert haben, die gewachsen sind. Also nicht nur so Gemeinden, wo man ja mal zum Glauben kommen könnte, sondern Gemeinden, wo man auch im Glauben und in der Nachfolge wachsen kann. Davon gibt es sehr, sehr wenig. Vielleicht habt ihr mal eine Doku gesehen über Indigene. Ich weiß nicht, im Fernsehen läuft das manchmal. Und das Bild, was wir im Westen so von Indigenen gesagt bekommen, ist ein ziemlich idyllisches Bild. Ich weiß nicht, wie ihr von Indigenen denkt. Naturvölker, die leben im Kontakt mit der Natur, die zerstören die Natur scheinbar nicht. Sie haben es richtig schön, sie leben so, wie wir eigentlich leben müssten, wir alle. So wird das so ein bisschen gesagt. Und das schwappt sogar rüber unter Christen, dass sogar manche Christen meinen, und da frage ich mich, ob sie Christen sind, sie meinen, man sollte sie absolut unbeeinflusst lassen, sie gar nicht stören in ihrer Idylle und überhaupt nicht in Verbindung mit Jesus irgendwie bringen, weil denen geht's ja schon gut. Das ist völliger Quatsch. Das wird von denjenigen gesagt, die erstens meistens Jesus nicht kennen und zweitens, die noch nie dort waren. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Nöte. Wenn man genauer hinschaut, haben diese Völker so extrem starke Nöte und vor allem ein ganz tiefes Bedürfnis nach Jesus. Und über diese Nöte wird euch Anni jetzt noch ein bisschen was erzählen.
Ja, also diese Nöte, von denen Immanuel gerade erzählt hat, das sind echt richtig große Nöte. Also zum einen ist die Not in der Bildung. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn da irgendwie so abgelegene Schulen irgendwo im Dschungel sind, da ist das Bildungsniveau einfach nicht so hoch. Und deswegen haben die jungen Leute dort auch wenig Chancen, irgendwo anders eine Arbeitsstelle zu finden, einen Beruf anzufangen, irgendwie überhaupt mithalten zu können mit dem, wie der Rest von Peru, von Amazonasgebiet, wie die leben und wie die sind. Und da ist dadurch das Bildungsniveau ganz anders als in den Städten zum Beispiel. Und die Leute sind dadurch sehr benachteiligt. Sie haben natürlich auch weniger Ressourcen dort. Also da gibt es jetzt keine Bibliothek, wo die mal eben hingehen können und sich alle guten Bücher besorgen können. Immanuel hat gerade schon gesagt, das Internet oder der Netzempfang überhaupt ist dort jetzt auch nicht so gut im, im Dschungel, mitten im Wald. Das heißt, die haben da wirklich wenig Zugang zu diesen Dingen. Und oft ist auch ein Problem, dass Kinder schon sehr, sehr früh eigentlich eher als Arbeitskraft gesehen werden, als irgendwie darin, dass die Eltern sie irgendwie fördern und ihnen helfen. Stattdessen wird irgendwie gesehen, ah, okay, du bist jetzt 8 Jahre, komm, brauchst doch nicht mehr in die Schule gehen, du hast doch jetzt ein paar Buchstaben gelernt, so ungefähr, machen wir mal anders weiter. Und da ist einfach ein großes Problem da. Außerdem ist es auch so, dass die Schulen, die es dort gibt, in den Stämmen, die werden auch von dem Staat Peru quasi dorthin geschickt. Und die Indigenen, die haben oft sehr viel Misstrauen gegenüber den anderen Menschen. Das sind ja quasi die, die sie früher unterdrückt haben, die Kolonialmächte. Und deswegen sind sie immer sehr zurückhaltend, was diese Dinge angeht. Ein anderes großes Problem, was die Menschen dort haben, ist die Gesundheit. Also wenn es bei uns gerade irgendwie schwierig ist mit Corona und davon geredet wird, dass die Krankenhäuser überfüllt sind in Europa und dass da große Nöte sind und wichtige Operationen von Leuten nicht durchgeführt werden können, weil die Krankenhausbetten voll sind, dann ist das dort ein viel, viel mehr größeres Problem, weil die Krankenhäuser für die Indigenen, die sind sehr, sehr weit weg. Und wenn die wirklich krank sind, dann müssen sie es auch irgendwie erstmal dorthin schaffen. Und es gibt da jetzt nicht eine Straße oder so, dass die mal eben da schnell mit dem Krankenwagen oder sowas hingefahren werden können, sondern dann heißt es, setz dich ins Boot und fahr mal darüber in die nächste große Stadt. Und das ist ein großes Problem, was sie haben. Auch die Apotheken sind natürlich weit weg. Alles muss bezahlt werden. Es gibt dort kein Krankensystem wie hier in Deutschland, sondern jede Medizin, die sie brauchen, jede kleine OP, was für uns irgendwie eine Kleinigkeit wäre, das ist für sie eine große Sache. Und natürlich kommt dann auch mit hinein in diesen Stämmen, in den Völkern, gibt es immer noch sehr viele Schamanen, die diese Naturmedizin quasi praktizieren. Aber wenn man da sich diese Sachen ein bisschen genauer anschaut, dann ist das eigentlich oftmals gar keine Medizin, sondern einfach Hokuspokus gemischt mit irgendwelchen okkulten Praktiken und irgendwelche Dinge, die für uns ja, sehr fern klingen als aufgeklärte Menschen, wo wir denken, davon kann man nicht gesund werden, wenn man sich irgendwelche Sachen da zusammenmischt und genau, die nicht nachgewiesen wirklich den Menschen helfen. Außerdem gibt es dort eine schlechte Hygiene und ein mangelndes Wissen darüber. Also für uns ist es ganz klar und wir wissen das, vor dem Essen waschen wir uns die Hände oder wenn man auf Toilette war und solche Dinge. Aber dort ist das gar nicht so selbstverständlich und deswegen breiten sich dort auch bestimmte Krankheiten viel schneller aus. Und sie haben natürlich auch Probleme durch die Umweltbelastungen, die dort immer mehr zunehmen. Also da kommen zum Beispiel illegale Arbeiter hin, die da irgendwelche Rohstoffe abbauen und damit dann die Flüsse verunreinigen, von denen die sich einfach so das Trinkwasser rausnehmen, ohne das irgendwie zu filtern oder zu machen. Und dadurch entstehen viele Probleme. Und wie ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, in der Vergangenheit haben sie halt sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht mit weißen Leuten, die gekommen sind und die sie ausgebeutet haben als Sklaven, dass sie da auf irgendwelchen Kautschukplantagen oder so arbeiten mussten, die gekommen sind mit ihren Krankheiten und dann waren dort Massenepidemien und die Leute sind an Grippen oder an solchen Dingen, die wir hier quasi schon überstanden hatten, an solchen Krankheiten sind die gestorben. Und das war sehr, sehr schlimm und das steckt ihnen irgendwie auch in der Haut drin, diese Angst davor. Und das andere Problem, was sie haben, ist, dass ihre ganze Kultur eine Angstkultur ist. Das heißt, sie haben ständig Angst vor ganz, ganz vielen Dingen, weil ihnen das von Kindheit auf angesagt wird. Sie haben zum Beispiel Angst vor Flüchen. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so ein Seil, was sich um diese Menschen wickelt. Sie haben Angst vor Flüchen, dass jemand kommt, ein Schamane oder jemand anders aus einem anderen Stamm und sie verflucht und dann werden sie krank. Und davor haben sie Angst. Sie haben Angst davor, wenn es einen Krieg zum Beispiel gab mit einem benachbarten Stamm und sie haben jemanden dabei getötet oder der ist an den Verletzungen von dem Krieg dann gestorben, haben sie Angst davor, dass es Blutrache gibt, also dass sie nicht ruhig schlafen können, sondern dass bald jemand kommt und es ihnen auch das Leben schwer macht und sie töten will vor dieser Blutrache. Sie haben Angst vor Verstorbenen, vor ihren verstorbenen Ahnen, dass die quasi, in ihrem Glauben ist das so, wenn sobald ein Mensch stirbt, dann wird er quasi, lebt sein Geist irgendwie noch weiter in der Natur und ist aber nicht positiv, sondern eher negativ und will Unheil stiften und macht ihnen Angst. Und deswegen haben sie Angst vor ihren Ahnen, den Verstorbenen, die das sind. Sie haben auch Angst vor bestimmten Naturgewalten. Ich habe das mal in einem Bericht gelesen, das hat mich richtig erschrocken. Manche haben richtig Angst vor einem Regenbogen zum Beispiel, was für uns ja ein tiefes Symbol ist davon, dass Gott einen Bund mit uns Menschen aufgerichtet hat. Wenn sie einen Regenbogen sehen, dann bekommen sie Panik und Angst. Sie haben Angst vor irgendwelchen Wettersachen und Naturphänomenen, die für uns einfach ganz leicht zu erklären sind. Ah, okay, da ist ein Blitz, wissen wir genau physikalisch, wie das jetzt kommt. Aber für sie ist das etwas Mächtiges und sie haben da Angst. Und sie haben auch Angst vor solchen Geistern, die irgendwie kommen und ihnen Unheil bringen. Und ihr merkt, es ist irgendwie so ein Strick. Ja? Und es wird immer enger für sie. Und es ist dort ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und es gibt dort in diesen Stämmen schon Gemeinden. Und in den Gemeinden gibt es Christen, die von ihrem Glauben weitererzählen. Aber nicht alle Menschen haben dort das gute Evangelium schon gehört. Und deswegen ist dort wirklich ein Kampf zwischen Licht und Finsternis dort. Der ist natürlich bei uns hier auch, aber dort nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise präsent. Ihr merkt, wenn man verstrickt ist, kann man auch nicht so gut hier blättern. Es ist so, dass es dort keine gesunde Lehre gibt, oftmals, weil die Leute, Immanuel hat es vorhin schon ein bisschen erzählt, die haben zum Teil gar nicht die ganze Bibel, sondern die haben nur einzelne Auszüge von der Bibel in ihrer Sprache und vielleicht irgendwie noch eine spanische Bibel, aber Spanisch verstehen die oft gar nicht so gut. Das ist zwar die Landessprache in dem Land, aber ihre Sprache, die sie in dem Stamm sprechen, ist anders und das ist für sie wie eine Fremdsprache oft. Und sie lesen das dann zwar und verstehen ein paar Brocken, aber so tief verstehen sie es nicht, weil es nicht ihre Herzenssprache ist. Ja? Das wäre für uns wie, als würden wir die Bibel immer auf Englisch lesen. Manche von uns können vielleicht richtig gut Englisch, aber für andere ist das irgendwie ziemlich lange her, als das mal in der Schule war. Und wenn man das nicht immer praktiziert, dann ist das gar nicht so präsent. Und so geht es ihnen da auch. Und wisst ihr, diese Sache, dass es dort keine gute Lehre gibt, ist wirklich ein Problem für sie. Diese Waffe der Auka, die mächtigste Waffe, war dieser Speer. Aber die mächtigste Waffe des Teufels ist, wenn er Gottes Wort nimmt und es verdreht. Und das ist echt, echt schwierig. Und deswegen ist das gute Evangelium quasi nur das Einzige, was diese Kette wirklich, dieses Seil lösen kann und diese Menschen von diesen Bindungen befreien kann. Von diesen Irrungen und Wirrungen. Und ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen mit dieser Lehre, wie als würdest du in der Wüste sein und hättest kein Wasser. Du bist in der Wüste, hast großen Durst und hast kein Wasser. Dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich habe Wasser. Du denkst, wow, toll. Guckst rein, denkst dir von außen, oh, das sieht schon nicht so gut aus. Ja. Würdest du das trinken, wenn du Durst hast? Ich auch nicht. Aber die Menschen dort, die haben oftmals keine andere Wahl. Sie haben irgendwelche falschen, bei uns gibt es auch giftige Lehre, sage ich jetzt mal so. Also Dinge, die irgendwie reinkommen, wo Leute irgendwelchen Quatsch erzählen über Jesus, was überhaupt nicht stimmt, wo das irgendwie, wo wir das enttarnen müssen und sowas. Aber bei uns in Europa, hier in Deutschland, ist das irgendwie so, als wenn wir einen ganzen Kühlschrank voll hätten mit Getränken. Und da sind giftige Getränke und gute Getränke und wir brauchen Leute, wir brauchen die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Ältesten, gute Predigten, dass wir uns für das Gute entscheiden, ja? Und uns die gute Flasche Wasser rausnehmen, die frische Cola, wo es schön zischt und die uns Erfrischung gibt. Aber dort könnt ihr euch das vorstellen, dass die nicht diese große Auswahl an Kühlschrank haben, sondern die haben hier so ein dreckiges Wasser, was vielleicht gar nicht mal aus dem Kühlschrank kommt, sondern irgendwo gekommen ist. Und es ist so, dass es da zum Beispiel diese Lehre von Ultracharismatischen gibt, die kommen und die irgendwie sagen, ja, du musst nur genug beten oder du musst das und das tun und dann passiert schon was. Und diese Leute sind dann verunsichert. Oder es gibt die Ultragesetzlichen, die den Menschen noch mehr Lasten auflegen. Oder es gibt solche Lehren, die in dieses Synkretistische hineingehen. Also im Sinne von, dass man halt einfach ihren Ahnenglauben oder ihren Naturglauben lässt und dann Jesus noch mit dazu packt als zusätzlichen Gott. Und haben sie weiterhin Angst vor den Geistern und bringen denen irgendwelche Opfer und machen irgendwelche rituellen, spirituellen Sachen, wenn sie krank sind oder wenn sie eine Frage haben oder in Not sind. Und zu Jesus beten sie dann auch noch irgendwie nebenbei. Und das ist das, was sie ihnen Gift macht. Und deswegen brauchen das diese Menschen dort, dass jemand kommt und ihnen gutes Wasser bringt, die gute Lehre bringt. Und dafür ist die Bibelschule da, an die wir hingehen wollen. Dass dort Menschen aus den Gemeinden kommen, die sagen, ich möchte lernen, was wirklich in der Bibel steht. Sagt es mir, zeigt es mir, was es bedeutet. Und ich will es den Menschen in meinem Volk weitergeben und sagen. Und es ist halt nicht so, dass wir als als Pioniermissionare jetzt dorthin gehen. Wir als Familie Martella gehen in irgendeinen Stamm und setzen uns dann da in die Hütte rein und erzählen den Menschen, die noch gar nichts von Jesus wissen, von Jesus, so wie das damals der Jim Elliot machen wollte und seine Familie gemacht hat, sondern wir gehen quasi den nächsten Schritt weiter von denen, die schon Christen sind und im Glauben wachsen wollen, aber dort in ihrem Stamm nicht die Möglichkeit dazu haben, diese Menschen auszubilden und sie als Evangelisten, als Pastoren, als Kindermitarbeiter dann wieder hinauszuschicken zu den Menschen dorthin.
Wisst ihr, was Jesus gesagt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und in der Apostelgeschichte können wir tatsächlich sehen, wie dieser Prozess dann im Gange war. Also wie schrittweise die Jünger Jesu den Auftrag wahrgenommen haben, Zeuge zu sein in all diesen Stufen und bis ans Ende der Welt. Offensichtlich muss jemand auch bis ans Ende der Welt gehen. Nur wenn man mal rein statistisch dran geht, dann ist es schon so, dass Christen gerne in ihrem Jerusalem bleiben. Rein statistisch gesehen. Und das ist ja auch gut so. Wir brauchen fitte Christen, die in ihren Ortsgemeinden, da wo sie schon immer gewohnt haben, fit sind und die Gemeinden prägen und Jünger machen und Zeugen sind. Manche gehen auch vor die Haustüre, sozusagen in das benachbarte Judäa. Das ist auch wunderbar, wenn Christen dort Zeugen sind. Manch andere, aber schon weniger, gehen auch in das im übertragenen Sinne nach Samaria. Das waren ja eigentlich die Erzfeinde der Juden früher. Da wollen schon weniger hin. Das ist da ein bisschen unbequemer mit den Samariter. Und die wenigsten, rein statistisch gesehen, sind aber bereit, auch diesen Auftrag bis ans Ende der Welt zu gehen, wahrzunehmen. Rein statistisch gesehen. Zum Beispiel ins Amazonastiefland nach Peru oder nach Thailand oder wo auch immer in der Welt. Dort ist die Not so groß, haben wir gesehen. Ich will euch mit reinnehmen in unsere Gedankengänge, die wir hatten, so als wir diese Anfrage bekommen haben. Als das so war, haben wir uns gedacht, gut, warum sollten wir denn jetzt nach Peru gehen? Wir als Familie Martella. Da gibt's doch schon peruanische Christen in Peru, nicht wahr? Das ist doch ihr Jerusalem oder ihr Judäa. Die peruanischen Christen sollten doch bitte den Missionsbefehl wahrnehmen und Zeugen sein, auch für die Indigenen in ihrem Land. Das stimmt. Das ist wirklich so. Und wir haben genau diese Frage gestellt, als es darum ging, ob wir gehen und warum wir gehen und so. Warum sollten wir dorthin gehen, wir aus Deutschland? Es wäre doch viel, viel leichter, einen Peruaner zu nehmen, der Christ ist, und der schon die Kultur kann, der kann die Sprache, der lebt schon dort, der kostet auch weniger, was Lebensunterhaltungskosten betrifft. Wäre das nicht viel leichter, den dahin zu senden? Wir können ruhig hier die Finanzen stemmen und dann senden wir ganz viele Peruaner zu ihren Landsleuten. Wäre das nicht viel einfacher? Als wir die Frage gestellt haben, mussten wir dazu lernen. Uns wurde unser Blick geweitet. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das zu kurz gedacht ist, warum es sich lohnt, bis ans Ende der Welt zu gehen, auch von Deutschland aus. Zum einen gibt es in Peru eine ganz subtile Form von Rassismus. Es gibt sozusagen drei Kategorien von Menschen in Peru. Es gibt ganz oben, das sind die sogenannten Limeños, also die Bewohner aus Lima, die Hauptstadt, und die fühlen sich als Bewohner der Hauptstadt die Besten. An zweiter Stelle kommen die Bewohner der Anden. Peru hat ja ganz viele Berge, das sind die Anden. Und da wohnen ja diese typischen Peruaner, so wie man sich die vorstellt eigentlich. So mit komischen Mützen oder mit bunten Wollsachen, die Panflöte spielen den ganzen Tag und irgendwelche Alpakas züchten. So stellt man sich ja Peru eigentlich vor. Das ist nicht das Peru, wo wir hingehen werden. Aber das ist sozusagen die zweite Schicht. Die fühlen sich schon besser als die dritte Schicht, aber von den Limeños, von der obersten Schicht, werden die auch schon negativ gesehen. Aber ganz unten, die dritte Schicht in diesem Rassismus, sind die Indigene. Die Indigene, die im Tiefland wohnen, also im Dschungel sozusagen. Das ist die dritte Form, die niedrigste Form sozusagen von diesem Rassismus her. Das Problem ist, dass diese Menschen, wie Anni schon gesagt hat, seit Jahrhunderten schon als minderwertig betrachtet werden und behandelt werden, versklavt wurden und, und. Die Geschichte erzählt sehr brutale Kapitel über die Misshandlung der Indigenen, auch von, vor allem von westlichen Mächten, bis heute. Das heißt, da ist diese Form von Rassismus, aber wie das so ist, im Mainstream der Kultur schwappt auch vieles auf die Christenheit rüber. Auch bei uns in Deutschland gibt es viele Dinge, die rüberschwappen. Und dort ist es so, dass diese Form des Rassismus auch ein Stück weit in die peruanische Kultur der Christen hineingefunden hat. Sodass die peruanischen Christen das gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie überhaupt die Indigenen missionieren könnten, von Jesus erzählen könnten. Die sehen das gar nicht so, weil sie selber wahrscheinlich von ihnen schlecht denken und das einfach nicht wahrnehmen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Indigene selbst, wie Anni gesagt hat, sie haben Angst vor denjenigen, die aus Lima oder aus den Anden oder aus Europa oder wo auch her zu ihnen kommen und mit ihnen irgendwas machen wollen, weil sie haben so viele negative Erlebnisse gehabt, die tradiert werden in ihren Volksgeschichten sogar. Wenn der Weiße kommt, dann passiert das und das. So, das heißt, man hat ein Problem, dass man diese Leute gar nicht erreichen kann, aber sie wollen auch gar nicht erreicht werden, weil sie Angst haben. Aber, wenn wir als Missionare aus Europa dahin kommen, dann können wir gar nichts. Wir können die Sprache nicht, wir können die Kultur nicht, wir kennen die Lebensweise nicht. Wir sind eigentlich total aufgeschmissen dort. Wir brauchen Hilfe. Von wem? Von den Indigenen. Das heißt, wir begegnen ihnen auf eine Art und Weise, wie sie uns helfen können auch. Und wir begegnen ihnen so ohne diese ganzen Vorurteile, sondern wir stellen uns unten drunter und begegnen ihnen, wollen ihnen dienen und sie spüren das und merken das und sagen schon seit Jahrzehnten inzwischen, sendet uns mehr Missionare aus Europa. Wir brauchen mehr, weil sie merken, dass ihre Kultur gewisse blinde Flecken hat. Und wie unsere Kultur natürlich auch. Das ist ja so, jede Kultur hat Vorteile und Vorzüge, positive Dinge und jede Kultur hat auch blinde Flecken. Und das gilt nicht nur in der allgemeinen Kultur so, sondern auch in der christlichen Kultur. Und so, wir als Europäer, wir sind ja in der Lage, wir haben gute Ausbildungen im christlichen Bereich, theologische Ausbildungen. Wir können sehr gut organisieren im Grunde, nicht alle, aber viele. Wir haben Ressourcen, gewisse Ressourcen, die sie nicht haben. Da gibt es verschiedene Dinge. Wir können viel klarer strukturieren auch in unserem Denken und die missen diese Aspekte in ihrer Kultur. Sie haben andere Vorzüge. Und auch im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes, ist es so, dass wir uns integrieren und ergänzen können. Jede Kultur, jede Bevölkerung bringt unterschiedliche Aspekte und Gaben in das Reich Gottes hinein, das wir auch brauchen von ihnen. Wir können uns eine Scheide davon abschneiden, wie Christen in anderen Kulturen sind. Ich denke jetzt, durch diese Flüchtlingswelle, die auch kam, haben vielleicht viele, vielleicht auch ihr, das gemerkt, dass andere Christen aus anderen Gesellschaften viel beziehungsfähiger sind oder ganz andere Gaben von Gott mitbekommen haben, die uns ergänzen können. Von daher sagen uns diese Leute, kommt doch bitte, wir brauchen euch. Wir brauchen euch als Ergänzung und wegen eurer guten theologischen Ausbildung, die wir hier genießen können. Es gibt noch weitere Aspekte, warum es ganz wichtig und richtig ist, bis ans Ende der Welt auch nach Peru zu gehen. Das war jetzt nur ein bisschen was. Aber ich hoffe, es wird deutlich, dass wir einander brauchen, als Christen auch. Wir brauchen einander über die Grenzen von Jerusalem hinweg, über die Grenzen von Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Wir brauchen einander. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Herr, wenn du willst, wenn du diese Berufung schenkst, wenn du uns auch gewisse Begabungen mitgegeben hast als Familie Martella, dann wollen wir diese Berufung wahrnehmen und uns senden lassen, wenn es deine Berufung ist, auch bis ans Ende der Welt nach Peru. Anni wird euch jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, wie unsere konkrete Berufung war und auch wie die Arbeit dann vor Ort aussehen wird, wenn wir dort ankommen werden.
Einmal fliegender Wechsel. Ja, unsere konkrete Berufung. Das war, wie ich vorhin schon mal kurz erzählt hatte, als wir beide zusammengekommen sind, die Emanuel und ich, war das für uns beide schon klar. Wir können uns das vorstellen, in die Mission zu gehen und uns ist das wichtig, das zu tun. Und wir haben da schon immer wieder Gott gefragt, okay Gott, wo ist dein Platz für uns? Was möchtest du? Wir haben beide noch nach der Bibelschule berufsbegleitend weiter studiert. und haben noch Abschlüsse gemacht dafür, die da irgendwie uns die Türen auch öffnen in diese Richtung. Wir haben gemerkt, dass Gott möchte, dass wir ihm auch in der Lehre dienen, also dass wir anderen Menschen in der Jüngerschaft helfen, da weiterzukommen, im Glauben zu wachsen. Und dann kam die Situation, dass Wiedenest uns gefragt hat, hey, könnt ihr euch das vorstellen, nach Südamerika zu gehen? Danke. Könnt ihr euch das vorstellen, nach Südamerika zu gehen? Wiedenest hat da gefragt und wir haben dann angefangen, das zu prüfen und zu gucken. Immanuel ist letztes Jahr im Frühling sogar mal hingeflogen und hat dort die Missionsstation kennengelernt, das Werk kennengelernt und sich das angeschaut. Und wir haben irgendwie immer gemerkt, wie Gott immer weiter Schritt für Schritt alle möglichen Türen öffnet. Wir hatten das Gefühl, oh, da ist wieder eine neue Tür und dann zack, geht die wieder auf. Und das war echt schön zu sehen. Und für uns ist das irgendwie, ja, ein Glaubens- und Gehorsamsschritt. Auch jetzt immer weiter nach vorne zu gehen. Wir haben jetzt immer noch ein paar Dinge oder ein paar Fragen, die offen sind. Aber wir gehen einfach im Glauben weiter. Als, ja, weil wir einfach gemerkt haben, wenn Gott, also wenn wir Gott da vertrauen, dann tut er weitere Dinge auf. Jetzt zum Beispiel, wann können wir wirklich ausreisen? Ne? Unser Plan ist, dass wir Anfang des Jahres dann ausreisen und wir hoffen und beten, dass das durch Corona auch wirklich möglich dann ist, dass die Flugzeuge wieder fliegen, dass es in dem Land wieder Stabilität dann gibt und wir dort als Familie hinkommen können. Und an dieser Stelle jetzt wollte ich euch eigentlich ganz, ganz viele Bilder zeigen und auf einem Beamer, aber der ist jetzt gerade nicht hier. Deswegen könnt ihr euch das jetzt in Gedanken vorstellen, was ich euch erzähle. Dort vorne bei unserem Infotisch haben wir auch ein paar Bilder ausgedruckt und in dem Fotorahmen aufgehangen oder auch in der Infobroschüre, in dem Flyer sind ein paar Bilder drin, dort vor Ort, wie das so ist. Dort in Kashibo gibt es nämlich so ein Werk seit ungefähr 60 Jahren, also seit 60 Jahren ziemlich genau. Und dort werden halt Menschen ausgebildet im theologischen Bereich. Also sie werden dort ausgebildet als Pastoren, als Gemeindemitarbeiter, als Kindermitarbeiter. Und dieses Werk verfolgt aber den Ansatz, dass es das ganzheitlich macht. Das heißt, es gibt nicht nur Theologie, sondern es gibt auch ganz praktische Ausbildungen, zum Beispiel in der Schreinerei dort. Damit die Missionare, also die dann ausgesendet werden dort, von dort aus die Pastoren, auch noch andere Möglichkeiten haben, in ihrem Dorf Menschen Gutes zu tun und ihnen zu dienen, dass sie eine Möglichkeit haben, auch der Erwerbstätigkeit und dann quasi ehrenamtlich in der Gemeinde mitarbeiten können und das machen können. Und so gibt es halt diese Ausbildung im Bereich Schreinerei, im Bereich Kleintierzucht, für Mechaniker. Das ist ganz wichtig dort, weil ich habe vorhin schon mal erwähnt, es gibt da nicht so wirklich Straßen durch den Dschungel, sondern man macht das alles über Flüsse, da gibt es so Flussstraßen quasi. Und da braucht man ein Motorboot. Und diese Boote mit einem Motor brauchen natürlich auch Wartung. Und deswegen ist das voll gut, wenn dann die Bibelschüler dort ausgebildet werden, dass sie auch mal einen Motor reparieren können für sich selber, für ihre Familien, aber natürlich dann auch für ihr Dorf, in dem sie sind. Es ist ja auch so, dass es eine ziemlich weite Anreise ist für die Bibelschüler. Also wenn die dorthin kommen, dann kostet die das richtig was. Die sind da teilweise 8 Tage lang auf dem Fluss unterwegs, um zur Bibelschule hinzukommen mit ihren ganzen Familien. Und dieses Werk Kashibo will wirklich Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass sie selber das ihren Landsleuten weitergeben können und bringen können, die gute Nachricht, das Evangelium. Und es ist dann so in der Praxis dort, wenn man in der Bibelschule ist, dass dann da Menschen in einer Klasse sitzen, die vor 10 Jahren noch verfeindete Stimme waren. Und jetzt sitzen die da zusammen und lesen in der Bibel und lernen über Gottes Wort, lernen, wie man predigt, wie man Kinderstunden macht, wie man Jugendarbeit macht, wie man Menschen begleitet. Und das ist echt, echt toll. Diese Bibelschule, die läuft immer so ab, dass es so Unterrichtsblöcke gibt von 4 Monaten. Und danach gehen die wieder nach Hause in ihre Stämme und kommen im nächsten Jahr wieder und können dann so insgesamt 4 Jahre dort eine Ausbildung machen. Das hängt damit zusammen, dass es einfach nicht so klug wäre, wenn sie so lange weg wären von ihrem Heimatdorf, von ihrem Stamm, weil sie dort natürlich ihre Felder haben, die sie bestellen müssen und für ihre Familien sorgen müssen. Oftmals ist es auch so, wenn sie größere Kinder haben, die dann schon in die Schule gehen, dann haben die dort die Schulpflicht in dem Ort und dann bringen sie nur ihre jüngeren Kinder mit, die noch nicht in die Schule gehen und bringen die dann so lange bei Verwandten unter, die größeren Kinder. Und da muss man natürlich dann auch dranbleiben, dass sie da wieder hinkommen können. Und die Ehefrauen reisen quasi mit an, mit den Bibelschülern zusammen. Die Kinder reisen mit an und es ist dann gefühlt wie eine riesengroße Freizeit, 4 Monate lang, wo die sich begegnen, wo sie Zeit miteinander haben, wo sie Unterricht bekommen, wo sie Freizeitgestaltung auch miteinander natürlich machen, wo sie ganz viel lernen und erleben und im Glauben wachsen. Und das alles gemeinsam mit den Missionaren zusammen, auch mit einheimischen Mitarbeitern dort vor Ort, die mithelfen. Und das ist dann immer so, dass ungefähr 80 Leute quasi dann da sind, diesen 4-Monats-Block. Und dann gibt es eine kurze Pause und dann kommt der nächste Block quasi wieder. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Studienjahr und mit dem dritten und so. Das ist echt schön. Am Anfang ist es auch manchmal so, dass die halt kommen und wirklich sehr, sehr wenig Sprachkenntnisse im Spanischen haben. Also der Unterricht dort ist halt in Spanisch, weil die ja auch alle mit ganz verschiedenen Sprachen kommen. Und wenn halt ihr Spanisch wirklich noch nicht gut genug ist, dass sie dem Unterricht folgen können, dann gibt es nochmal so einen Anfangskurs, wo sie Spanisch lernen und so eine Art kleine Jüngerschaftsschule haben, um dann dort weiterzukommen in dem Bereich. Und für die Ehefrauen gibt es parallel dazu dann auch ein Frauenprogramm. Da gibt es dann so einen kleinen Kindergarten, wo die Kinder dann betreut werden. Und in der Zeit bekommen die Frauen eine Ausbildung im Bereich Kinderarbeit. Manche von denen können gar nicht lesen, weil das mit den Schulen halt auch erst seit kurzem ist, dass es dort eine Schulpflicht gibt. Das heißt, da sind viele Frauen auch noch Analphabeten. Und dann bekommen sie dort das Lesen und Schreiben beigebracht, lernen dort Handarbeiten zu machen, um auch ihre Familien zu versorgen, um mal was nähen zu können und zu flicken zu können, wenn sie dann wieder im Stamm sind. Und auch zum Beispiel im Bereich Erziehung und Hygiene bekommen sie da Weiterbildung und viele nützliche Tipps, weil das ist auch bei manchen Stämmen da so, dass die zum Beispiel im Bereich Kindererziehung das gar nicht so wirklich tun, sondern die Kinder, die laufen einfach irgendwie mit. Und dann wundert man sich plötzlich, warum die Kinder halt nicht gehorsam sind oder bestimmte Dinge nicht tun, einfach weil die ganze Zeit umhergelaufen sind und keine Grenzen bekommen haben. Und da ist natürlich dann auch so ein wichtiger Punkt, dass man mit ihnen über diese Dinge redet und ihnen da an diesen Punkten weiterhilft. Genau. Und was es dort auch noch gibt auf dem Gelände, und das ist was ziemlich Besonderes und sehr für uns auch persönlich als Familie sehr Wichtiges, es gibt dort eine Missionarskinderschule. Und das ist natürlich für uns als Familie dann sehr, sehr wichtig zu gucken, wie können unsere Kinder dann natürlich auch dort leben, weil wir wollen ja nicht dort als Missionarsfamilie hingehen und dann müssen unsere Kinder 100 Kilometer weiter weg irgendwo auf eine Schule gehen und wir sehen die nur am Wochenende oder so. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass es dort die Möglichkeit gibt, dass es da eine Schule gibt und da können die Kinder wirklich bis zur 8. Klasse unterrichtet werden. Da gibt es dann extra Missionare, die als Lehrer dorthin kommen und die Kinder unterrichten. Und dann für später gibt es auch noch in der großen Stadt dort in der Nähe eine amerikanische Highschool, wo dann die Kinder auch dort dann einen Abschluss machen können. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Voraussetzung, dass man da auch Missionare oder Missionarsfamilien hinschicken kann. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Ja, wie sieht es jetzt bei uns aktuell aus? Wir versuchen, unsere Wohnung aufzulösen. Immanuel schreibt ganz fleißig an seiner Doktorarbeit und gibt da Vollgas, dass er so wenig wie möglich an Arbeit mitnehmen muss, wenn wir dann ausreisen, weil das natürlich am Anfang verbunden ist mit Sprachschule, mit Sprache lernen, mit ganz viel Neuem. Und da ist es einfach hilfreich, wenn er da so viel wie möglich von hier aus schon schafft, noch mit seiner Doktorarbeit. Wir reisen gerade ganz viel umher, versuchen einen Freundes- und Unterstützerkreis aufzubauen, die uns einfach im Gebet tragen, die hinter uns stehen, hier von Deutschland aus. Das brauchen wir wirklich, das ist uns ganz wichtig. Genau, und das ist unser Weg jetzt gerade und wir wollen gehen und ja, glauben, dass Gott jetzt einfach die nächsten Schritte weiter macht und tut und wir lassen hier immer mehr Flöcke los. Wir schreiben auch schon regelmäßig einen Rundbrief und informieren euch da drin, wo da gerade unsere nächsten Schritte sind. Und wir vertrauen Gott und gehen jetzt einfach Schritt für Schritt weiter.
Könnt ihr noch? Ich habe Tobias gesagt, er steht einfach auf und kickt mich weg, wenn es soweit ist. Ich würde gerne noch mit einem geistlichen Teil abschließen. Das alles, was wir gesagt haben, ist natürlich nur möglich auf der Grundlage dessen, was Jesus getan hat seit 2000 Jahren, damals, als er auf der Erde war. Und seit 2000 Jahren bis hierher. Und das ist ja sozusagen zusammengefasst, was wir vorhaben, in einem ganz bekannten Bibeltext. Das ist Matthäus 28. Könnt ihr auch gerne aufschlagen, falls ihr, oder auf dem Handy schauen, falls ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus 28, Vers 18. Ich würde es euch jetzt an den Beamer werfen, geht aber nicht. Aber dieser Text, den kennen die meisten von euch, vermute ich mal, sogar auswendig. Das ist gut und das ist schlecht. Es ist gut, weil wir Bibel verinnerlichen sollten, aber es ist schlecht, weil wir manchmal durch diesen Wortlaut, den wir auswendig kennen, eigentlich sind wir irgendwie betäubt davon oder wir nehmen das als selbstverständlich und überlegen gar nicht mehr, was bedeutet das jetzt wirklich. Und ich würde gerne mit euch diese Verse nochmal anschauen, was da Jesus gesagt hat, als er die Jünger verabschiedet hat. Ihr könnt euch diesen Befehl, sogenannten Missionsbefehl, vorstellen wie ein fettes Sandwich. Stellt euch vor, ihr geht zu McDonald's und ihr bestellt ein Big Mac und dieser Missionsbefehl ist ein fettes Sandwich. Ihr habt zwei Teile eines Brötchens oben und unten. Und genau so verhält es sich mit dem Missionsbefehl. Wir haben oben und unten zwei ganz fette Verheißungen. Verheißungen, die auf fast keinem christlichen Kalender fehlen dürfen. Die erste Verheißung in Vers 18 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus verheißt seine Allmacht. Mir ist gegeben alle Macht. Und unten die zweite Verheißung, das zweite Teil vom Brötchen, da heißt es in Vers 20, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Jesus verheißt hier seine Allgegenwart in Raum und Zeit. Zwei fette Teile eines wunderbaren Sandwiches. Nun, wenn wir zu McDonald's gehen, wollen wir natürlich nicht nur das Brötchen, sondern das Fleisch da drin. Das ist klar. Das Fleisch steckt mittendrin und das ist das, was Jesus sagt. Das eigentliche Fleisch ist mittendrin. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum, weil das so ist, weil ich die Macht habe, sagt Jesus, ist das, was ich euch jetzt sage, überhaupt erst möglich. Ihr sollt gehen, sagt Jesus. Ihr sollt gehen. Wobei, das ist genau der Punkt, wo ich sage, manchmal sind wir durch unsere Bibelübersetzungen auch ein bisschen verwirrt. Jesus sagt eigentlich gar nicht, ihr sollt gehen. Wenn man sich den Urtext genauer anschaut, dann merkt man, da steht was anderes. Da heißt es viel richtiger übersetzt, darum, während ihr geht. Oder indem ihr geht, und dann kommt der eigentliche Befehl, macht zu Jüngern. Indem ihr geht, macht zu Jüngern alle Völker. Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jesus sagt also nicht, ihr müsst jetzt gehen, sondern er sagt, indem ihr geht, und dann kommt der eigentliche Befehl, der eigentliche Imperativ. Der ist, macht zu Jüngern. Das heißt, wir haben hier nicht einen Missionsauftrag oder den Auftrag zu gehen, sondern wir haben den Auftrag, Jünger zu machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, auch Jesus setzt voraus, dass wir, wenn du ein Jünger Jesu bist, dass du ein Gehender bist. Wie wurden denn die ersten Christen genannt, bevor sie überhaupt Christen genannt wurden? Weiß das jemand? Die des Weges, genau, die auf dem Weg gehen, also auf diesem Weg der Nachfolge Jesu unterwegs sind, ganz genau, die des Weges. Das heißt, wenn du Christ bist, ist es selbstverständlich, dass du ein Gehender bist, dass du gehst, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinden unterwegs sind auf diesem Weg der Nachfolge. Und auf diesem Weg der Nachfolge, auf diesem Gehen, während wir gehen, sollten wir nicht vergessen, was das Fleisch ist in diesem Burger, was das Wesentliche ist, was das Eigentliche ist, was Jesus eigentlich will. Nämlich, ihr wisst es inzwischen, hoffe ich, Jünger zu machen, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Darum geht es. Das ist leicht gesagt, das steht halt da. Aber wie macht man denn eigentlich Menschen zu Jüngern? Das ist eine Riesenfrage. 3 Minuten noch. Okay. Eine Riesenfrage, wie macht man Menschen zu Jüngern? Die ich euch jetzt nicht beantworten werde in der Fülle, aber ich kann euch eines sagen, Jünger macht man nicht durch ein Übergabegebet. Ich sage es nochmal richtig, Jünger macht man nicht nur durch ein Übergabegebet, nicht nur durch eine Taufe, nicht nur durch die Anwesenheit bei einem Gottesdienst, sondern Jesus sagt das hier selbst, lehrt sie alles zu bewahren, zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jünger sein ist ein Prozess, in dem wir stehen hoffentlich. Und da ist die Frage, wir brauchen Christen, die bereit sind, sich in andere Christen zu investieren. In wen investierst du dich? Oder von wem lässt du in dich hinein investieren? Ja, das ist eine große Frage. Denn dieser Auftrag von Jesus ist so eine Art Dauerauftrag. Ein Auftrag, der gilt zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt zugleich. Es ist ein Dauerauftrag. Es ist ja nicht getan, dass man sagt, okay, ich habe dieses eine Volk erreicht, diesen einen Stamm oder diese eine Stadt, zum Beispiel Heilsbronn. Ja, und dann ist es ein Selbstläufer. So ist es nicht. Sondern jede Generation muss neu mit dem Evangelium erreicht werden. Für die nächste Generation. Und da ist die Frage, die ich euch auch stellen will, auch ganz konkret euch. Wer wird zu dieser Generation von Menschen nach Heilsbronn gehen, um dort Jünger zu machen? Wer wird in die umliegenden Dörfer gehen? Wer wird nach Thailand gehen oder wo auch immer hin oder nach Peru? Wer wird gehen? So möchte ich mich abschließen mit einem Satz von Jim Elliot, dieser Missionar ganz am Anfang, der durch so einen Speer umgebracht wurde. Der hat einen komplexen Satz gesagt, der sagte, der ist kein Tor, der hingibt, was er eigentlich nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Als ich den Satz gehört habe, hatte ich einen Knoten im Kopf. Ich habe ihn nicht verstanden. Man kann ihn auch leichter sagen. Zum Beispiel, gebe das hin, was du sowieso nicht behalten kannst, damit du das gewinnst, was du nicht verlieren kannst. Wenn du das tust, dann bist du weise. Dann machst du die beste Investition deines Lebens. Und das ist nicht nur möglich, weil wir so clever sind, weil wir so gut sind, weil wir so viele Gaben von Gott haben. Nein, das ist alleine möglich, weil Jesus Christus sich aufgemacht hat, Mensch geworden ist und uns mit seiner Liebe beschenkt hat. Deswegen können wir selbst gehen. Das heißt, diese Verheißungen vom Missionsauftrag gelten denen, die im Gehen sind. Willst du die Allmacht und die Allgegenwart Gottes erleben in deinem Leben? Dann bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Bleib nicht stehen als Einzelner, als Gemeinde. Höre nicht auf dabei, Jünger zu sein, weil du kannst nur andere zu Jüngern machen, wenn du selber Jünger bist und weiterhin bist und wächst, um andere Menschen auch für das Evangelium zu erreichen und eben sie als Jünger in der Nachfolge zu begleiten. Egal wo, ob hier in Heilsbronn oder in Peru oder wo auch immer. Amen.